Liebe Sportfreunde, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Freitagsfolge. In einer Spezialfolge auf Schweizerdeutsch begrüße ich Vladik Belotti bei mir. Er ist leidenschaftlicher Eishockey-Fan und konnte seine Leidenschaft zum Beruf machen, denn er arbeitet beim Schweizer Club ERC Basel. In der Folge sprechen wir unter anderem über seine vielfältigen Aufgaben beim ERC Basel und wie er dazu gekommen ist, seinen Arbeitsaufwand vor und nach den Spielen, seine schönsten Momente beim ERC Basel und vieles mehr. Eine unterhaltsame und interessante Folge Sportsfreunde erwartet euch. Viel Spaß! Zur Info, das Gespräch mit Vladik Belotti habe ich im März 2026 aufgenommen.
Sportsfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Ja, Vladi, herzlich willkommen da bei Sportsfreunde. Mega cool, dass wir uns da in dem Rahmen bei dir daheim da in der Nähe von Basel treffen. Willkommen bei Sportsfreunde.
Danke vielmals, Mirko, für die Einladung.
Du bist im Eishockey aktiv, beziehungsweise am Mikrofon dort. Du kommentierst Eishockey-Match in der zweiten Liga, beziehungsweise unter der National League und konzentrierst dich dort in erster Linie auch auf den ERC Basel. Wie bist du zu all dem überhaupt gekommen?
Ja, es ist ja spannend. Seit 2022, wo der ERC Basel gegen den ERC Huttwil sich qualifizieren konnte und eben aus der dritthöchsten in die zweithöchste in der Swiss League aufgestiegen ist. Und eben, damals haben sie einen freien Mitarbeiter eigentlich gesucht, eben während dem Aufstieg, weil eben, es ist dazu gekommen, dass MySports, früher haben sie eben die zweithöchste, also National League und Swiss League abdeckt mit den Fernsehrecht, jetzt eben, haben sie gesagt, ja, jetzt ist vorbei, jetzt müssen wir nur noch die höchste Schweizer Eishockey-Liga abdecken. Und darum hat eigentlich jeder Eishockey-Club aus der zweithöchsten Liga, aus der Swiss League, eben müssen neue Mitarbeiter suchen, die das Spiel filmen, was Spiel und als Regie übertragen. Und eben so bin ich eigentlich reingekommen. Das haben mich eigentlich dort beworben. Man konnte eine Mail schreiben, dann war mir eigentlich Ding. Und dann habe ich gesagt, ja, ich würde sehr gerne Eishockey-Spiel Filme, also übertragen, aber noch lieber würde ich Interviews machen mit der Eishockey-Spielung. Und der Medienchef von mir zu Basel hat gesagt, sehr gerne, kannst zu mir kommen, ich zeige dir ein bisschen alles. Und ja, so bin ich eigentlich reingerutscht vor 4 Jahren. Und ich, ja, es ist jeden Tag wie kein anderer. Es macht unglaublich viel Spass und hoffe, es wird noch ein paar Jahre so bleiben.
Und was deckst du alles ab dann dort? Also kommentierst das Spiel, du sprichst mit den Spielern, interviewst sie. Wahrscheinlich so, kann ich mir jetzt vorstellen, so eine Art Club-TV wahrscheinlich, so eine Art, oder? Also was sind alles deine Aufgabenbereiche?
Genau, also eigentlich meine primäre Aufgabe ist, wie du gesagt hast, das Spiel vom ERC Basel kommentieren. Wir tun sie auf 2 Plattformen übertragen. Einmal auf Sky Sport, Sky Schweiz, genau. Und einmal auf Swiss League TV. Das ist eben so eine neue Plattform, die man vor ein paar Jahren eingeführt hat für die zweithöchste Eishockey-Liga in der Schweiz. Und eben, das ist so mein grösster Bereich, sage ich mal, dort eben das Spiel übertragen. Da gehört eigentlich dazu ein Pre-Game-Interview. Also wir tun eigentlich für einen Stream, für Sky und Swiss League TV, tun wir bei der Anmoderation vor dem Spiel tun wir noch ein kleines Interview mit dem Gastspieler aufnehmen, dass man als Zuschauerin oder Zuschauer ein eingestimmt wird auf das Spiel. Und genau das ist so, wie gesagt, mein Primärbereich. Dann tue ich mich manchmal auch mit dem Medienchef von mir zu Basel abwechseln. Also, da tue ich manchmal auch das Spiel von mir zu Basel begleiten als Medienchef. Genau, und dort tue ich eigentlich
sehr spannend,
meistens eine halbe Stunde vor dem Match. Also es gehört wirklich dazu, du kommst, du hast den Medienraum vorbereitet, du hast den Medienleuten ein bisschen zeigen, wo es lang geht, eben, wo die Medientribüne ist. Und dann haben wir manchmal auch eine Medienkonferenz, halbe Stunde vor dem Spiel. Anfang meistens so, es ist 7:45 vor dem Spiel an, darum eben 6:45 ist so plus minus immer die Medienkonferenz. Genau, das ist so der zweite Bereich. Und eben, dann machen wir noch am Schluss jeweils auch noch Interviews machen mit der Spielung. Also das sind eben die grossen After-Game-Interviews, wo eben die Stimmung vom Spiel nochmal aufgreifen muss. Eben das machen wir dann jeweils einmal mit dem Gastspiel und einmal mit dem Heimspiel, genau von mir zu Basel. Das sind so. Und dazu tun wir manchmal jetzt eher nicht mehr so oft. Früher habe ich öfters noch auf Social Media ein bisschen, eben, sei es Insta oder auf YouTube, habe ich noch so eine Rubrik gemacht. Ich habe zu Basel Behind the Scenes, dass man für Fans von mir zu Basel ein bisschen hinter die Kulissen schaut bei mir zu Basel und dass man auch ein bisschen sieht, eben, was macht zum Beispiel der Medienchef vom Spiel oder wie sieht es im Regiehäuschen aus oder was macht der Teamarzt, der Physio und so weiter. Wie läuft genau eine Eismaschine in der Arena? Genau, so ein bisschen. Das ist mein Bereich bei mir zu Basel.
Gibt es das Format nicht mehr oder machst du es einfach nicht mehr? Das Behind the Scenes.
Ich mache es auf jeden Fall noch einfach nicht mehr so konstant.
Ah, nur also so regelmäßig, ja.
Genau, okay. Früher habe ich wirklich etwa 5-6 Folgen oder ich glaube 10 etwa in einer Saison rausgelassen. Jetzt, ich glaube, diese Saison ist es 2. Okay. 2 Folgen sind es gesehen. Ja, man hat halt auch nicht mehr so viel Zeit. Aber wenn ich Zeit habe, tue ich auf jeden Fall das machen, weil ich finde es mega spannend.
Ja, es ist auch spannend für die Fans, oder? So ein bisschen eben behind the scenes, was geht hinter der Kulisse bei meinem. In meinem Verein ab, oder so?
Genau, ja, das ist eigentlich das Ziel gewesen, weil ich meine, früher auch als ISOG-Fan, wo ich einfach als Fan ERC Basel unterstützt habe, aus der Kurve raus, habe ich auch gedacht, ja, wie sieht denn das in der Mannschaftsgarderobe aus? Oder wie sieht zum Beispiel, eins von der Highlight-Folgen, sage ich mal, ist auch gewesen, ein Spieltag, also einfach ein Spielvorbereitungstag von den ISOG-Spielern. Dann sind wir der Sandro Brückum von ERC Basel, der Spieler, sind wir einen Tag lang begleiten. Und eben, das ist wirklich, das ist auch so ein Erfolg gewesen, wo viele eben auch toll gefunden haben, also viele auch interessiert haben, weil das ist so das Erste, wo du denkst, wenn du ein Hockey-Match gehst, schauen, wie sieht denn so eine Matchvorbereitung bei einem Spieler aus?
Was macht er alles, was muss er alles machen? Vielleicht auch, was darf er essen, was darf er nicht essen, oder? So in dem Sinne, ja.
Genau, ja.
Weißt du, das nimmt mich jetzt gerade wunder, weißt du das vielleicht sogar? Was ist eigentlich, wenn ein Spieler während dem Match aufs WC muss?
Während dem Match? Okay. Das ist eine gute Frage.
Ich meine, beim Fußball musst du ja nicht so viel ablegen und so, dann kannst du theoretisch einfach schnell raus und dann kommst du wieder. Hat es auch schon gegeben, Jens Lehmann zum Beispiel. Aber im Hockey müsstest du schon mega viel zuerst mal ausziehen, ablegen, keine Ahnung was.
Ja, also eben auch in den Drittelspausen.
Ja, dort könntest du dann, ja.
Genau, da musst du halt. Genau, siehst du immer wieder, wie es rumlaufen, wie schnell ins WC gehen, schnell etwas trinken. Ja. Nein, aber. Eben, du hast im Eishockey schon mega viele Shifts, also es ist schon
Wechsel und so, genau.
Wo du einfach eben 90 Minuten oder meistens so etwa 70, 60 Minuten mit 11 Spielern bist. Dort hast du wirklich jeweils, sagen wir mal, ein Shift ist zwischen 40 und 50 Sekunden und dann eben wechselst du gerade und vielleicht, wenn du dann dringen tust,
gehst du schnell raus. Jetzt oder nicht, jetzt oder nicht.
Nach den 50 Sekunden auch so schnell.
Wie bist du, also hast du irgendetwas im Bereich Sportjournalismus kommentieren mal ausbildtechnisch gemacht oder bist du wirklich quasi, hast du dich gemeldet bei mir in Basel damals und die haben gesagt, komm mach und bist so quasi ins Wasser geschmissen worden, ins kalte Wasser geschmissen worden?
Ja, also bei den Interviews war es eigentlich ziemlich so gewesen, vor vielen Jahren, genau, dass sie gesagt haben, mach einfach mal, probier, gib dein Bestes und das war auch eine lustige Geschichte. Dort haben wir wirklich, ich glaube, das erste oder das zweite Spiel, nachdem ich mich beworben habe, also mich bereit erklärt haben, um Interviews zu machen, bin ich eben Match schauen und dann habe ich den Medienchef davor getroffen, vor Spielanfang und habe ihn gefragt, ja, wie sieht es aus? Ich habe eben selber mal ein Mikrofon noch gehabt, dann eben mit dem Handy, so ein Gestell, Stativ, habe ich das alles mitgenommen und dann hat er gesagt, ja, auf jeden Fall kannst du nach dem Spiel mit zwei Spielern ein Interview machen. Wo man auch nachher auf YouTube auch aufladen. Gerade so, dann habe ich gedacht, oh, okay. Wow. Dann fragt ja, wie gut ein Interview genau? Ich habe noch nie davon ein Interview gemacht. Er hat gesagt, ja, probier's einfach mal. Da habe ich gedacht, oh nein, was soll ich jetzt machen? Und dann habe ich schnell auf YouTube, während der Pause, habe ich schnell ein Interview vom SRF angeschaut oder vom iSport. Wie baust du ein
Interview? Tutorial, also, ja. Genau.
Und dann bin ich erstaunt gesehen, ja, wie gut das nachher geklappt hat. Bin ich reingekommen.
Learning by doing. Learning by doing. Wow. Und was ist bisher so dein, wenn du zurückblickst, die Begleitung, die Art, die du jetzt mit dem ERC Basel gemacht hast? Du hast gesagt, seit, haben wir es gesagt, 4-5 Jahren ungefähr, dein grösste, schönste Highlight war?
Da gibt es viele, ja. Also Highlight, ich glaube sogar das Highlight ist gesehen vor, glaube ich, 2 oder 3 Jahre war das, wo die neue Hockey-Arena in Zürich aufgegangen ist, Swiss Life Arena in Neustädten. Und da war es speziell, bevor der ZSC angefangen hat, in dieser neuen Halle zu spielen, hat aber GCK Lions, also der Fahrclub, der in der Swiss League spielt, der hat eben zwei Spiele können bestreiten in dieser neuen Arena. Und absolut das erste Spiel in der Swiss Life Arena war gegen den EHC Basel.
Okay, wow!
Und das ist eben cool, dass der ist wirklich cool. dabei sein dort. Ja. Und ich meine, das ist, ich meine, für jeden Hockey-Fan ist das das geilste Erlebnis, dass du mal in einer neuen Eishalle kannst sein, wo wirklich alles noch neu aussieht, neu schmeckt. Auch hast du wirklich können ans Plexi eigentlich gehen, wo keinen einzigen Kratzer hatte.
Also nur keinen einzigen nicht dran.
Kein einzigen. Hast du wirklich können mit dem Handy durchfilmen und es hat ausgesehen, als wäre kein Plexi dort.
Krass.
Hast du wirklich auch die Medientribüne oder hast du mit dem Lift können offen dort hinten, fünften Stock auf.
Mega.
Das ist wirklich eins vom geilsten Erlebnis gewesen. Weißt, dann bist du da oben und lauchst rum und der Medienraum, weißt du, riesig mit einem Konferenztisch dort. Das ist wirklich etwas ganz Spezielles, was natürlich leider in der Swiss League nicht hast. So etwas.
Ja. Ist das eigentlich, ist das beim, die Rivalität zwischen Basel und Zürich, ist die im Hockey genauso ausgeprägt wie im Fußball? Oder vielleicht sogar noch einen noch drauf, obwohl, das weiß ich nicht, ob du das überhaupt noch anbringst.
Ich glaube, es ist nicht einmal so wie im Shooter, weil im Shooter wirklich FCZ gegen FCB.
Das ist wirklich
Champions League, die Rivalität, wie du es vorhin gesagt hast. Nein, es ist, glaube mehr, weil halt EHC Basel ist ja ein Club, der, sage ich mal so, existiert, der kein Farmclub ist.
Und ja, genau.
In Pendant zu der GZK Lions, der effektiv ein Farmclub ist von der ZSC Lions Organisation.
Mhm.
Und darum eben denke ich wirklich, es ist nicht eine so grosse Rivalität. Wo mehr dafür, sage ich mal, in das Spiel drin ist, ist wirklich HC Schottfonds zum Beispiel.
Ja,
das Team aus Schottfonds, Drommel.
Mhm.
Und das ist wirklich auch die Fans zum Beispiel, das schon mega viel Auseinandersetzung gerade zwischen den Fans. Das ist, glaube wirklich so der Leitspruchbarriere, die da ist. Aber halt auch der Spielstil, es ist fast ein bisschen wie ein Derby.
Aber es ist geografisch auch nicht weit weg, oder? Also nicht weit weg. Schon sind ein paar Kantone dazwischen, aber so rein, wenn man so einen Kopf hat, ist es nicht. Die Schweiz ist auch nicht so riesig, sagen wir jetzt mal, aber ja.
Der gleiche Bereich, sagen wir in der Schweiz.
Ja, genau.
So ein bisschen die Zone ist gleich. Ja. Nein, und natürlich auch der EHC Olten, oder?
Da
haben wir das Auerstein Derby.
Klar.
Das ist natürlich auch immer ein grosses Highlight, wenn die auf Basel kommen.
Und gibt es auch Lowlights in deiner bisherigen Karriere, wo du sagst, ja, das gehört halt dazu, aber ist es nicht so mega Hammer gewesen?
Ja, ist noch schwer zu sagen. Es ist wirklich ein Lowlight habe ich nicht. Ich finde, im Gesamten ist es auch wirklich, wenn du mal ein Spiel hast, das nicht so gut gelaufen ist. Ich meine, das gibt es leider immer wieder. Wenn du schlecht kommentierst oder schlechte Analysen machst, und dann kommen eben auch die Rückmeldungen. Und dann merkst du aber erst auch, wie viele Leute eigentlich auch schauen, sage ich mal. Ja. Und dass du auch aktiv irgendwo ankommst. Was ich auch schön finde.
Es bringt mich ja, aber bringt etwas, die Leute hören es, oder?
Das ist ja so, aber eben auch ein Interview zum Beispiel. Ich meine, ich bin so eigentlich, schaue die Interviews auch immer im Nachhinein mal an, oder zum Schauen, was gut gelaufen ist, was schlecht gelaufen ist, um auch das nächste Mal eine Verbesserung zu machen. Match schaue ich manchmal rein, also nicht den ganzen Match natürlich, aber gewisse Ausschnitte auch. Wenn jemand sagt, der Part ist nicht so gut gelaufen, da probiere ich dann auch den ganzen Part nochmal zu schauen und zu analysieren und dann zum nächsten Mal auch besser können zu machen.
Wie viel Eishockey-Know-how braucht man als Kommentator von Eishockey-Match? Also, ich weiss, im Fußball haben wir schon Sportjournalisten aus Deutschland da in dem Podcast bei Sportsmann schon gesagt, du musst regelkonform sein, du musst genau wissen, was geht und wo neue Regeln sind und so und so weiter. Ist das beim Hockey auch so? Also ich kann es mir vorstellen, ich nehme es jetzt mal an, aber wie krass muss man wirklich up-to-date sein, was die Regeln und so weiter angeht?
Ist schon ziemlich. Ja. Also es war wirklich ein paar Stunden gewesen. Also man hätte sich logischerweise können vorstellen, dass es so rauskommt, aber es ist wirklich, wie gesagt, es ist Learning by Doing. Man wird für jeden Match muss man sich mega viel vorbereiten, lernt immer neue Sachen dazu. Also man hat nie ausgelernt, sei es regeltechnisch, sei es aber auch spielertechnisch. Also was genau die einzelnen Spieler machen, wo sie mal gespielt haben, wie alt sie sind, Größe, Alter, Statistik. Es ist wirklich ein riesen Bereich natürlich, sei es okay. Und also ich investiere eigentlich gut einmal so 4-5 Stunden für jeden Match.
Ja.
Weil für mich ist es auch wichtig, ich investiere die Zeit,
tue
dann auch über jeden Spiel etwas recherchieren, ein bisschen Daten, Analyse, auf Lead Prospects, vielleicht kennst du die Webseite.
Ja.
Die ist noch recht cool, da steht wirklich alles drin, über jeden Eishockey-Spieler. Und eben für mich ist wichtig, dass dann, wenn der Zuschauer am Schluss des Tages den Laptop zumacht nach einem Match oder den TV ausschaltet, dass man auch ein bisschen etwas mitnimmt an Informationen. Ja. Dass man wirklich weiss, da habe ich jetzt wirklich etwas gelernt.
Mehrwert neben dem Spiel selber.
Genau, ja, das finde ich auch. Das ist auch noch schön, eben, dass man etwas mitnimmt. Und da gebe ich auch Acht drauf. Da sage ich auch, ich investiere lieber ein bisschen mehr Stunden. Mhm. Dafür kommt dann auch meistens ein gutes Resultat raus, sage ich mal.
Ja, das finde ich auch ein guter Selbstanspruch. Ich meine, wenn man selber schon den Anspruch hat, dass man eben das Beste weggeben und möglichst viel mit Wissen weitergeben, dann ist das mega cool. Ja. Ja. Hast du dann oder musst du eine Weiterbildung oder so machen, wo du irgendwie dich up-to-date haltest?
Ja, also eben meistens eigentlich online, wenn wir up-to-date halten. Eben natürlich Elite Prospects, wie gesagt, das ist eine sehr gute Webseite. Dann hast du auch die verschiedenen Webseiten, wie gesagt, Watson zum Beispiel, da steht auch immer gut. Ja. Dann mit Mies Meister Zaug zum Beispiel.
Genau, gerade will ich sagen,
Der Klaus Zaug ist immer up-to-date. Und sonst eben, jetzt tue ich auch seit meinem letzten Sommer, habe jetzt angefangen mit meinem Studium an der Hochschule in Bern, also Fachhochschule. Genau, Multimedia Production aus dem Studiengang. Und da will ich den Bachelor machen, weil eben, das finde ich da cool. Da lernst du schon mega viel dazu, eben sei es medientechnisch, eben wie zum Beispiel Auftrittskompetenz, wie du richtiges Interview leitest oder wie du richtig vor einem Publikum stehst, aber auch wie du ein Video filmen tust, richtig schneiden nachher auf Adobe. Also wirklich den ganzen Medienbereich hast du dort abdeckt in dem Studio.
Ja, sehr cool, ja. Und hast du jetzt schon angefangen mit dem Studium oder fängst du eh schon?
Genau, also ich bin jetzt im zweiten Semester.
Wie schwierig oder wie gut ist das für, mit dem Job so vereinbar und auch mit Privatleben? Und das dritte natürlich dann noch, oder?
Ja, ziemlich eigentlich. Also eben, es ist halt auch jetzt eben leider jetzt in Basel rausgefallen aus den Playoffs.
Jetzt ist es ja von dir, ja.
Im Viertelfinale gegen die RC Wisp, aber ist halt jetzt das Jahr gesehen, viele Verletzte in der Saison und da hat man halt auch ein bisschen Punkte liegen lassen. Also gegen Winter, sage ich mal. Ende Herbst, Anfang Winter. Aber ja, es ist natürlich Playoff-Zeit, ist immer streng gewesen, oder jeden zweiten Tag ist viel gehabt. Und das ist dann wirklich etwas gewesen, wo hast du im Privatleben ist immer ein bisschen schwer. Und dann natürlich noch Studium, also es ist wirklich so gewesen, man ist nach dem Studium, ich bin eben in Bern stationiert, an der Fachhochschule gehst du gerade über den Zug, gerade in die Santiago Barrino in Basel, dort gerade Medienchef treten. Oder
und gerade, dann gerade weiter.
Oder? Genau, hast gerade dort noch online irgendwie im Job Englisch müssen machen oder? Und dann gerade da hin, anfangen vorbereiten, Medienraum, dann Spiel kommentieren, Post, Interviews und dann heim, gehst du
ziemlich tough, ziemlich anstrengend.
Du hast Studium, ja, es ist schon, aber gehört auch dazu. Ich meine,
kommt man drin irgendwann, ist irgendwann
das ist ja so.
Ja.
Und ich sage auch immer, du musst wirklich den Job lieben, also du musst wirklich gerne haben, das zu machen, du musst den Sport lieben. Weil sonst ist natürlich schon sehr streng.
Ja, der Sportliebe ist ein gutes Stichwort. Was ist für dich das, was Eishockey so faszinierend macht, so mega die Sportart für dich?
Ja, ich finde wirklich, das Hockey, eben, es ist so ein schneller Sport. Weil es ist auch der schnellste Mannschaftssport auf der Welt. Es ist wirklich etwas, es gibt auch Leute, die dann fragen mich, wenn du vergleichen willst, was findest du geiler, Fußball oder Eishockey? Ich sage immer, das kannst du auch nicht vergleichen. Weißt,
schwierig zum Vergleichen.
So schnell wie die Transitions, das Umschaltspiel. Ja. Ich meine, eben im Shooten geht es halt viel länger, bis mal eine Aktion passiert.
Ja.
Auch eben beim Kommentieren zum Beispiel. Es ist so, ich meine, innerhalb von 5-6 Sekunden kann da ein Konterspiel passieren und dann ein Goal. Und dann schaust du, bei mir ist es eben oft so ein Problem, da schaust du einmal auf deine Notizen oder so.
Und dann zeigst du schon wieder eine andere Szene.
Und dann ist gerade irgendein Goal passiert. Ja, und du bist so, was
ist jetzt passiert?
Wir haben es gerade aufgebaut, oder? Und innerhalb von 5 Sekunden irgendwie ein off the rush. Also wenn du eben ins dritte reingehst und der Goal und du schaust nur so, im Netz ist der Böck und alle Spieler am Jubeln und du bist so, jetzt habe ich 5 Sekunden, mal nicht aufpasst.
Also, was ist passiert?
Genau, das finde ich wirklich. Aber auch das Gesamte, weißt du, die Härte auch, ich meine, aber die kontrollierte Härte, nicht einfach, dass jeder abmetzt ist, sondern wirklich dort mal einen Check raushauen, dort mal liegen, vielleicht ein bisschen emotional, weißt du, mal einen Schlag hinter drei, Crosscheck, aber eben, ich finde, dass die kontrollierte Härte, es dürfen eine gewisse Härte haben, aber auch die clevere Spielart, das eben. Das ist mega spannend.
Das Taktische, das Schnelle, das Wechseln, das schnelle Wechseln oder, von den Spielern. Jeweils, dass man zuerst mal drauf reinkommt als Spieler. Wenn ich an Eishockey denke, dann klar, das schnelle Spiel. Zweitens, der Böck, den man
Durststellspiel kaum sieht, also als Laie. Und drittens gibt es auch immer wieder so Auseinandersetzungen, also ja, salopp gesagt, Schlägereien auf dem Feld. So. Nach deiner Einschätzung und Beobachtung gibt es die mittlerweile vielleicht zu den letzten Jahren mehr oder weniger?
Ja, ist schwer zu sagen. Also eben, der Eishockey-Sport verändert sich ja so schnell von Jahr zu Jahr. Mhm. Hast neue Regeln, die dazukommen. Eben das Regelbuch, das wird immer grösser. Es ist, ja, ich habe das Gefühl, die Spieler werden taktisch ein bisschen cleverer, habe ich das Gefühl, weil es ist auch von der Größe her, habe ich das Gefühl, verändert sich auch viel, oder? Dass, es gibt auch öfters auch kleinere Spieler, die jetzt mitspielen, vor allem Stürmer.
Ja.
Sind ja, ich meine, du musst jetzt nicht mehr so eine 1,90 oder 2 Meter große Ovechkin sein, der jeder abmetzeln tut. Es ist, ja, von der Größe habe ich das Gefühl, Spieler, die nicht mehr einfach, eben, wie gesagt, alles abchecken, sondern auch ein bisschen rundherum spielen. Oder
nicht nur mit der Kraft kommen, sondern auch mit Dynamik, mit Taktik.
Mit der Taktik, genau.
Finesse, ja.
Das habe ich das Gefühl, verändert sich auch schnell. Ja. Also eben, das ist immer ein Wechsel drin.
Ja. Ja. Gibt es Sachen im Eishockey, vielleicht gerade in der Swiss League oder allgemein im Schweizer Hockey, wo du von außen als Beobachter sagst, das müsste sich irgendwann ändern und da müsste man etwas dran machen? Oder sogar, das nervt mich mega. Wenn ich da etwas sage, hätte ich es schon längst geändert.
Ja, längst geändert. Wenn ich das könnte, Fürke, wenn ich das könnte. Ja. Nein, es ist ja, vielleicht eben Stichwort Swiss League. Jetzt im Moment ist ja die Reform, die man hier aufgebaut hat, eben von der National League. Ja, vielleicht kannst du da Leute
sagen. Ja, sehr gerne. Ja.
Vielleicht noch spannend. Ja, eben, die Idee ist wirklich, dass man so eine neue Liga aufbaut, weil jetzt eben momentan sind ja 11 Teams in der Sky Swiss League vertreten. Jetzt eben die Idee von der National League, dass man auf 24 Teams aufstocken tut. Also, dass man die 21 Meisterschaft, die ganzen Nachwuchsteams, wäre eben schon spannend. Es hat ja 14 Teams in der National League und außer anschauen hat jedes Team von der National League so eine U21 Nachwuchsteam. Und da ist wirklich die Idee, dass man eben die 13 Teams, die U21 Teams, tut in die Swiss League aufholen.
Ja.
Genau, dann macht man U23 Meisterschaft draus. Mhm. Eben, und dann ist wirklich die Idee, dass man dann Ost und West aufbaut. Also
auf der ist,
den 24 Teams, dann eben zwei, sage ich mal.
Ja, zwei, einmal das Querstrich und dann
genau, die Schweiz
einmal. Zwei verschiedene Divisions sozusagen.
Das ist wieder so.
Division,
genau, und das ist echt die Idee. Und ja, das Problem ist natürlich, dass die National League eigentlich ein bisschen egoistisch gehandelt hat. Oder? Und das gefällt dem Schweizer Eishockey-Verband und der Swiss League natürlich gar nicht.
Mhm.
Ja, man sagt auch, die National League wird profitieren. Ich meine, jetzt auch das Thema Partnerclub, RC Basel als Beispiel, der mit dem SC Bern eine Partnerschaft hat.
Ja.
Und die wird natürlich die wird nicht mehr so funktionieren.
Die Partner geht dann nicht mehr, klar.
Genau, weil dann tut natürlich die National League mit den U23 Nachwuchsteams zusammenarbeiten.
Genau.
Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was es ist. Also, es ist eine grosse Aufregung da. Ich meine, National League sagt, wenn die Swiss League nicht mitzieht, dann machen wir selber eine U23 Meisterschaft. Die Swiss League sagt, ja, wir können nicht ändern, weil eben vielleicht das eine Alternativlösung wäre ja auch gewesen, das 12-12-Liga-Modell, ich weiß nicht,
da
haben wir auch schon gehört, dass man wie 12 Mannschaften in der National League hat und 12 in der Swiss League, oder dass man wie mit direktem und direkt Auf- und Abstieg kann schaffen.
Das stimmt für mich als Leib viel, wie soll ich sagen, einfacher, unkomplizierter und auch ein bisschen so an Super League anpasst. Also das andere mit der U23-Meisterschaft und so weiter und so fort. Das dann, also erstens bleibt das doch das Ganze auf. Also wie gesagt, ich bin wirklich Laie, was es angeht. Ich gehöre jetzt auch zum ersten Mal von dem so detailliert. Aber ja, also da kann ich mir vorstellen, dass das da wirklich die Gemüter spaltet und es wieder so zwei Lager gibt. Und wo ist man denn da jetzt in der Entscheidung oder in der Entwicklung? Hat man da schon irgendetwas entschieden?
Ja, eben, es ist gerade wirklich ziemlich in der Entwicklung. Mhm. Es ist wirklich noch schwer zu sagen, weil eben, ich meine, jeden zweiten Tag kommt auf Watson vom Eismeister ein neuer Artikel raus. Und nein, es ist wirklich sehr spannend. Es ist auch schade, eben, dass man halt als Verband und mit den beiden Ligen, Swiss League und National League, einfach nicht zusammenarbeiten kann. Ja. Es ist wirklich immer so ein Gegensatz. Und es ist auch dann bringt die eine Liga einen Vorschlag raus, dann ist einfach gerade sofort, nein, das ist schlecht, das wollen wir nicht. Es ist gerade man schwätzt eigentlich gegen eine Wand.
Anstatt miteinander zu arbeiten.
Das ist halt. Und eben das Ligamodell, die 12-12-Situation, sagt man natürlich, es wäre viel spannender.
Ja.
Das ist echt das Pro-Argument. Ja. Und das Kontra-Argument ist, kann ich auch ein bisschen nachvollziehen, ist zum Beispiel als Anschau, weil halt der Unterschied zwischen den Ligen ist halt riesig, enorm gross. Und wenn du jetzt als Anschau von der National League absteigst, dann sagt man halt, es ist sehr schwer, zum wieder aufsteigen, weil wenn du mal unten bist, dann...
Das ist nicht so typisch Zweitliga, oder? Wenn man unten bist, das kennt man aus dem Fußball auch, das ein oder andere. Auch im Schweizer Fußball, ja, das verstehe ich ja.
Schluck dich ein bisschen, so quasi. Ja, ja. Wobei, ich meine, man muss auch sagen, Biel ist auch mal abgestiegen und der Rabbi auch. Und gleich haben sie es ausgelassen. Also schon zum Beispiel auch im 21. Ja. Also es geht alles, sage ich mal. Es ist gerade wirklich in Verhandlung. So.
Wenn es etwas geben würde, oder sagen wir, wenn du einen Wunsch frei hättest, Gini, wo sagt, ich gebe dir jetzt einen Wunsch, wo du darfst entweder in der Liga, also in der zweiten Liga, oder bei deinem Club im EHC Basel ändern. Und das würde sofort in der Fülle gehen. Hättest du da schon eine Idee, was das wäre?
Ja, cool wäre natürlich, wenn der EHC Basel aufsteigen könnte. Ja, oder? Das wäre wirklich etwas, was ein grosses Highlight. Ich meine, Kevin Schläpfer hat auch letztens einen Podcast gemacht, hat auch gesagt, als Sportchef von EHC Basel, Kevin Schläpfer hat auch gesagt, mein Ziel ist noch vor der Pension, dass EHC Basel aufsteigt. Eine Saison lang will er Sportchef in der NLC.
Genau.
Das ist auch eine coole Sache. Und es ist wirklich etwas, wo halt schon dran hängt. Oder? Ja, so, der Aufstieg ist ja eigentlich das Geilste für ein Team. Oder? Ja,
vor allem finanziell wahrscheinlich, oder?
Stichwort finanziell, weißt du, ich meine, zum Aufsteigen brauchst du etwa 10 Millionen Schweizer Franken als Team. Und EHC Basel momentan mit 3,5 Millionen Kapital. Und da musst du halt mit einem Fensterplatz in Mathe, um eben zusammenrechnen. Das ist
schwierig. Wer sind denn so die budgetstärksten Teams, Konkurrenten bei EHC Basel in der Liga?
Also sicher mal HC Sia ist gut dran, aber auch EHC Wisp, weißt du, mit Lonza, die haben auch ziemlich gut dran, ich würde sagen, um die 5,5 bis 6 Millionen Kapital, die sie haben, aber ist halt gleich noch nie, weißt du, ich meine, bis 9 bis 10 Millionen zum Aufsteigen, das bringt schon nicht.
Hat das irgendein Verein im Budget? Kein einziger?
Eben nicht, ich sage, also etwa Wisp mit 6 Millionen sind die geilsten.
Am nächsten Rang.
Würde ich sagen, ja.
Und dann kann ich mir aber vorstellen, wie du vorher schon erwähnt hast, wenn dann der Absteiger aus der National League kommt, das sind ja dann schon, die werden ihre 10 Millionen Budget haben, wahrscheinlich. Also bei den Großen muss man nicht drüber reden, aber die sind selten, also Lugano, ZSC und Bern, die sind selten im Abstiegskampf, aber Rappi allein schon oder La Chaux-de-Fonds oder Lausanne und so, das kann man schon, oder auch Ambri, die, ich glaube, die sind auch dort dran. Das ist dann schon der Gap, wo sie den Vorteil haben, den finanziellen Vorteil. Oder?
Das ist ja so, ja. Also ich meine, du hast auch von diesen 10 Millionen ist sicher mal 1 Million, die, glaube ich, auch von MySports als Fernsehgeld dazukommt. Dann, eben Sponsoren natürlich. Ich meine, es ist ja, musst immer schauen, Sponsoren. Wenn du aufsteigst, dann hast du sofort auch bessere Sponsoren, beziehungsweise Sponsoren, die mehr Geld in den Butter in die Verein. Und ich meine, es gehen viel Gelder verloren, wenn du absteigst. Ja, aber ich meine, wie vorher gesagt, es ist alles möglich. Ich meine, wenn du die richtigen Spieler hast, den richtigen Staff, dann ist alles möglich. Du kannst auch so gut absteigen, kannst auch wieder aufsteigen. Frag schon mehr, wenn du als Swiss League Team aufsteigst, ob es dich dann nicht komplett dort oben verschluckt und ob du dann nicht
groß wahrscheinlich arbeitest. Und du übernimmst mit dem Budget, wenn du mehr budgetierst, so mehr. Jetzt wollen wir uns da in der Liga halten und nachher geht es dir wieder runter und dann hast du komplett viel zu viel budgetiert, oder? Und das kann man vorstellen.
Ich glaube, in beide Richtungen gibt es,
Konkurrieren sich eigentlich der FCB und der EHC Basel, was die Sponsoren angeht? Potenzielle Sponsoren oder so?
Das ist jetzt schwer, da bin ich jetzt wenig informiert. Ich würde sagen, es gibt sicher irgendwo
Schnittstellen,
aber so, dass jetzt, sage ich mal, Bitband, da würde ich sagen, ich will zu mir zu Basel gehen, nehme ich jetzt mal nicht an.
Ja.
Und nein, also ich glaube, wir haben mehr eben eher zu Basel hat ihre eigenen Sponsoren.
Ja, und der FCB
ihre eigenen, würde ich jetzt sagen.
Ja. Ja. Was ist bei dich, und da kannst du auch gerne über die Zweitliga ausdenken, das schönste oder von der Atmosphäre schönste, coolste Stadion, Eishockey-Stadion von der Schweiz?
Das ist jetzt eine schwierige Frage. Da darf ich jetzt nicht Falsches sagen. Nein, ich finde, es hat sehr viele coole Stadien. Also zum Beispiel, ja, da werden mir wahrscheinlich viele nicht zustimmen, die Swiss Life Arena. Finde ich ein sehr cooles Stadion. Ja, viele sagen, es ist so ein NHL-Block. Es ist halt auch in einem gewissen Sinn auch einfach ein Betonblock, weißt du, in allen Städten reingepflanzt.
Ja, ja, ich bin auch schon dort. Ja. Ich durfte auch schon dort Podcast-Aufnahmen machen. Also ich verstehe, was die Kritiker dort sind, aber ich muss sagen, es sieht mega aus. Also für das, dass es ein Betonblock ist, sieht es mega aus. Und innen sowieso. Also für innen ist es wow, wie du vorher schon gesagt hast. Er schlägt dich. Ja.
Es ist schon eben die Masse, die Grösse halt, mit den 12'000 Zuschauerplätzen, die du hast, finde ich eben, das ist eins von den geilsten Stadien von der National League. Aber Swiss League ist jetzt schwer zu sagen. Es gibt natürlich auch Stadien, wie zum Beispiel Patineur de Meles, glaube heisst sie, in Schottform.
Mhm.
Die ist auch noch cool. Halt. Die hat einfach Legendenstatus. Ja. Die ist zwar ultra alt.
Ja, aber es ist halt Legende.
Es ist Legende.
Tradition, oder? Ja.
Genau, zum Beispiel, wenn du kommentierst dort, das ist wirklich so speziell, halt, weil du kommentierst, du hast dein eigenes Häuschen.
Ja.
Also du hast wirklich so eine Art Zimmer, vorne offen, aber auf der Seite Steuerbauwände, also Holzwände, aber so ganz dünnes Material, aber gleich, du hast so dein Häuschen mit einer Tür hinten, also du bist wirklich in deinem Raum, du hast rechts deinen TV-Screen, wo du kannst schauen, Wiederholungen anschauen beim Kommentieren. Was aber speziell ist, dass unter dir, wenn du vorne raus schaust, gerade die Fankurve von Schott vor ist. Also die ist nicht hinter dem Goal, wie normalerweise, sondern die ist eigentlich in der Mitte.
Ja.
Und das ist halt speziell, weil jedes Mal, wenn ein Goal passiert für Schottfall, dann tanzt die Laptop ein bisschen umeinander und der Stuhl und alles kommt umeinander und dann hast du plötzlich mal Fahnen, alles wird speziell. Und ja, ich weiss es nicht, wo Basel mal gewonnen hat, hast du die Jacke ein bisschen verdecken, wo du rausgegangen bist, nach dem Kommentieren. Ja, das ist, weißt du, es gibt spezielle Momente, sagen wir so.
Ja. Wenn du so ein Spiel vor Ort im Stadion kommentierst und du hast einerseits den Blick aufs Feld und andererseits aber deinen Laptop, auf wo schaust du mehr drauf? Also wo orientierst du dich mehr während dem Match? Auf dem Feld aussen, wo es halt schneller geht, aber wo du vielleicht mehr den Blick oder größeren Blick hast? Oder mehr auf deinem Laptop, weil du dort vielleicht mehr Ruhe hast oder es mehr konzentrieren kannst? Oder?
Ja, nein, also wirklich, also ich probiere auch. Ich meine auch jetzt das Thema Auswärtsspiel.
Ja.
Also manchmal tun wir auch jetzt gerade als Beispiel Schott von Messier, weil wir müssen eigentlich immer zweisprachig abdecken, also auf Deutsch und Französisch, wenn wir eben Schott von als Gegner haben zum Beispiel. Und dann muss, also gibt es eben den Kommentator von Schott von, der Französisch kommentiert und wir eigentlich als Herz in Basel ein Medienteam, das dann mitgehen bzw. auch in Basel können bleiben und kommentieren können auf Hochdeutsch. Und mein Ziel ist eigentlich immer, wenn ich Zeit habe, oder wenn ich keine Zeit habe, natürlich probiere ich mir Zeit zu nehmen, dass man eigentlich mit dem Mannschaftsbus runtergeht und dann dort vor Ort
gut. Auch die Atmosphäre vom Team und so weiter aufsuchen. Ja.
Ich finde wirklich, es geht nichts Besseres, als wenn du vor Ort mit dabei bist und eben, wie du viel gesagt, die Emotionen mitnimmst.
Ja.
Eigentlich, ich sage immer als Kommentator, ist unser Ziel eigentlich, dass man den Zuschauerinnen und Zuschauern die Energie, die Technik, die, eben die Emotionen, die Stimmung auf ein Screen eigentlich produzieren.
Ins Wohnzimmer übertragen, oder?
Ins Wohnzimmer übertragen, genau. Dass man sich wie quasi in einem gewissen Sinn auch mitgenommen fühlt, als wäre man eigentlich vor Ort.
Als wäre man dort,
genau. Also, du musst natürlich auch viel mit Stimme arbeiten, mit Emotionen. Eben, das ist wirklich das Ziel. Und da, wie gesagt, probiere ich auch immer vor Ort zu gehen, weil ich finde, es ist wichtig, dass man nicht auf den Screen schaut.
Sondern wirklich das vor Ort alles mitbekommt.
Auf mein Feld, genau, dass man zu seinen Fragen hat, dass man den Bogen spannt, dass man wirklich auch immer die Augen auf dem Spielfeld hat.
Ja.
Ich probiere auch ein bisschen Notizen natürlich zu sehen, aber das ist so.
Du musst immer ein bisschen Second Screen machen.
Das ist ja so, genau. Du musst immer so mit den Augen ein bisschen
rumfahren. Das ist so eine Challenge bei den Kommentatoren. Das ist wahrscheinlich, das ist wie andere Sportarten wahrscheinlich genauso. Kannst du, apropos Notizen, kannst du mittlerweile die. Also kennst du die Spieler vom EHC Basel in Anführungszeichen auswendig? Also wenn du auf dem Feld, wenn sie spielen, auf dem Eisfeld, Nummer 42 Stier, Nummer 10 Stier, Nummer 35 Stier. Oder musst du ab und zu noch spicken, ob oh, du das nochmal?
Also ich als Basel, da ist wirklich schon, ist schon learning by heart. Also ist wirklich schon alles mit. Ja, muss eigentlich schon blüht in die Mannschaft, weil nach 4 Jahren musst du ja langsam
die, musst
auch,
die
Jungs kennen. Nein, es ist eben wirklich, ich meine, wenn mal ein neuer Spieler dazukommt, bei mir als Basel, ein Junior von Davos zum Beispiel, von
ja, dann frisch neu. Ja. Dann
musst du schauen, genau, mehr, es geht auch darum, Gastmannschaft.
Dass die die Namen hat, ja.
Genau, das ist immer ein bisschen für das ist, ja. Die, ich meine, was hast du für 18 bis 20 Jungs, die du musst neu lernen musst? Ja. Also, oder die meisten sind schon immer ein bisschen die gleichen, aber die musst halt immer wieder neu auffrischen. Wenn du sagst, hier kommt, dann musst du, ah, das ist jetzt wieder das Nummer 52, steht da ist das so und so. Es ist schon etwas, aber ich sage immer, es geht nichts Besseres, als wenn du kommentiert hast. Hast zwar gut investiert, aber dann machst du den Laptop zu nach dem Match und weißt so, jetzt ist praktisch alles gut gelaufen. Endlich ist es vorbei, sage ich mal, weil du bist ja schon gewiss nervös natürlich.
Ja, klar.
Du bist immer angespannt, du weißt nie, was passiert, was zeigt jetzt der Schiedsrichter an und so weiter. Aber eben, wenn du dann fertig bist und weißt, so, der Match ist jetzt wirklich gut gelaufen,
dann
geht nichts geiler, sage ich mal.
Kann ich mir vorstellen, ja. Wie ist das eigentlich mit der Aussprache von Namen? Also im Fußball ist es ja so, dass man in Deutschland zumindest, ist es scheinbar so, dass man für gewisse Spieler ein Tool hat, wo sie dann die Aussprache von ihrem Namen eingesprochen haben, damit man weiß, wie man es ausspricht. Ich weiß jetzt nicht, wie viele schwierige Namen in der Schweiz insgesamt rum sind, aber es gibt vielleicht schon die einen oder anderen schwieriger zum Aussprechen. Wie gehst du das? Oder wie viel Arbeit macht dir das insgesamt?
Ja, es ist. Ja, also ich weiß auf jeden Fall bei MySports, die haben, glaube auch so ein Tool, wo eben genau gleich wie im Shooter, wo du auch kannst nachschauen kannst, wie man es ausspricht. Bei uns ist es ein bisschen anders. Da schaust du eigentlich, also ich persönlich auf MySports, hast du manchmal bei den Spielern eben auch so ein Mikrofon, so eine Pronunciation, wenn du draufklickst, eben dann
sagt
so eine Stimme. Genau. Ja. Leider nicht bei allen. Mhm. Und darum ist es wirklich so, wenn ein Medienchef von der gegnerischen Mannschaft war, geh schnell zu ihm, fragst ihn,
ich spreche
Französisch oder Italienisch, was auch immer, fragst du ihn, Nummer 22, wie heisst der jetzt genau? Und das ist eigentlich wirklich mäßig,
also das cool,
durch die Leute aktiv zugeht. Weil eben, wie gesagt, eins vom Schlimmsten ist, wenn du einen Namen falsch ausgesprochen hast.
Ja, und dann kommt dann von allen Seiten, von den Fans, vom Spieler selbst, vielleicht noch von Familie oder so, etwas, so wie kannst du nur und so.
Das
kann
ich mir vorstellen, Das ist es so. Nein, dann spürst du es eben wirklich. Ja. Dann weisst du, der hat, glaube ich, nicht so geheißen.
Du hast vorhin gesagt, du kommentierst auf Hochdeutsch.
Genau.
Ja. Bereust du es manchmal, dass du es nicht auf Schweizerdeutsch darfst? Oder machst du?
Ja, keine Ahnung. Ich muss. Nein, es ist.
Du würdest das gerne auf Schweizerdeutsch machen. Also, ich meine, es ist ja schon für Schweizer das Hochdeutsche eine Art, in Anführungszeichen, Fremdsprache. So, in dem Sinn. Und ich kann die gleiche Frage als Pendant auch den Kommentatoren, Fußballkommentatoren von Blue Sport gefragt. Und ja, es gibt schon die einen, die sagen, ja, es wäre natürlich schon cool, aber ich kann verstehen, warum Hochdeutsch Mühe machen, weil es ist einfach zu verstehen, dann vielleicht auch für die Westschweizer, französischen Schweizer, Tessiner und so weiter. Ja.
Nein, ich sehe es eigentlich wirklich als Übung an. Weil, mein Ziel ist in Zukunft auch mal vielleicht eben bei MySports zu kommentieren.
Ja,
das wäre jetzt die nächste Stelle, sage ich mal,
wo
ich anpeile. Das ist wirklich so. Ich finde, es ist cool, dass du mal so einen Flow hast, weil ich sage immer beim Kommentieren, ist es wirklich, du musst 100, 150, 200 Matches kommentiert haben, um wirklich mal ein bisschen
zum Dinge sein. Ja.
Genau, weil es ist wirklich mit jedem Match, wie gesagt, ernst dazu. Es ist so wichtig, dass du einfach kommentierst und eben, dass du wirklich auch eben den Flow hast. Und darum ist das Hochdeutsche, wie du hast es vorhin gut beschrieben, als Fremdspruch, das Hochdeutsch für uns Schweizer, dass man eben auch ein bisschen schon mal ein bisschen die hochdeutschen Wörter drin hat, weil ich meine, es gibt ja auch quasi, es hast ja eigentlich immer ein bisschen das Lexikon, das Hockey-Lexikon, bleibt ja immer ein bisschen gleich, oder? Und da musst du auch immer überlegen, eben, wie sage ich jetzt das Wort auf Hochdeutsch, und die Zeit hast du natürlich nicht,
wenn du kommentierst. Dann musst du reinkommen.
Darum finde ich wichtig, spannend ist ja auch, in der Swiss League hast du nicht Also, soweit ich weiss, einheitliche Sprachregelung. Also, es gibt Mannschaften, zum Beispiel bei mir als Wisp, die kommentieren auf Schweizerdeutsch, also auf Walliserdeutsch. Weiss ich auch nicht, ob das jetzt rein sagen
wie viel das dann wirklich versteht.
Das ist so. Nein, wir haben lustig, wir haben auch einen in der Klasse, der Walliser ist. Und dann verstehen wir uns nicht immer. Und dann müssen wir wirklich auf Hochdeutsch heißen. Manchmal, weil es geht das nicht, sage ich, sorry, ich verstand dich nicht, was du bist. Für das vierte Mal gehen wir dann auf Hochdeutsch.
Ich verstehe dich absolut. Ich habe das Erlebnis auch ein, zwei Mal gehabt. Und in meiner Ausbildung beim Matz zum Beispiel, dort habe ich auch. Das sind todliebe Sicher, die Walliser. Aber wenn sie anfangen, richtig hart Walliserdeutsch reden, hast du da steht und denkst, ich habe kein Wort verstanden. Keine Ahnung, was du jetzt gesagt hast.
Das ist so. Das ist so. Und irgendwie eben, dann können wir so Wörter wie ein Brief von einem Brief, das heisst auf und ab. Und dann, jetzt weiss ich es natürlich.
Ja, irgendwo war
es. Zehntemal. Aber beim ersten Mal, ich verstand dich nicht. Eben, wie du gesagt hast, bist du lieber Sicher, aber ich verstand dich einfach nicht. Sorry.
Ich weiß nicht, was du redest. Du hast die Zukunft schon ein bisschen angesprochen, mit vielleicht mal wie MySports und so. Bist du eher der Typ Mensch, der sich klar Ziel für die Zukunft steckt? Also, keine Ahnung, so in 5 Jahren wird die DC, 10 Jahre dort, in 15 Jahren dort. Oder bist du mehr der Typ, der sagt, ich habe zwar Ziel, aber ich lebe mehr von Tag zu Tag und nehme das Beste und versuche das Beste und nimm es, wie es kommt? Also, ja.
Ja, ich glaube, es ist schon wichtig, dass man so Ziel hat für das Leben. Oder? Ich meine, am Horizont habe ich natürlich das SRF als Ziel. Es ist ein Riesenschritt bis dahin. Es ist wirklich meilenweit entfernt, sage ich mal. Ich meine, bis du reinkommst, ist es, wie gesagt, ein Riesenweg. Darum sage ich mehr so Step by Step. Oder? Ich meine, eben, MySports wäre so das Nächste, wo ich ein bisschen anpeile. Und dann schaust du mal weiter. Also ich finde einfach, am Horizont immer ein Ziel haben, aber nicht übertrieben. Also,
nicht
überstürzen. Ja. Das ist ein gutes Wort, dass du wirklich immer ein bisschen kleine Schritte machst und eben schauen, was dich antreibt. Weil ich meine, Journalismus, das ist so ein grosser Bereich.
Du kannst so viel machen und gerade heute mit Social Media, Podcast kann man theoretisch machen. Du hast gar keine Ahnung, was mache ich jetzt? Ach, komm, mach einen Podcast.
Machen wir einen.
Let's do it. Ich lande mir in den Sportsmodell. Ja, passt, machen wir.
Schön.
Hey, Vladi, danke dir viel mal. Du bist da bei Sportsmodell dabei gewesen. Hat mir mega gefreut, so dich persönlich und beruflich kennenzulernen. Und ich wünsche dir persönlich und beruflich nur das Beste, alles Gute und toi, toi, toi weiterhin. Und vor allem auch toi, 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 EHC Basel.
Danke vielmals. Ich habe mich auch sehr gefreut. Schön gewesen und alles Gute dir.
Sekunden. Bis heute ist keine Frau der Welt schneller gelaufen. Florence Griffith Joyner wurde 1988 zur schnellsten Frau der Geschichte. Doch mit ihrem Weltrekord begann ein zweites Rennen. Ein Rennen gegen den Verdacht. War Flojo ihrer Zeit einfach voraus oder war ihr größter Triumph das Ergebnis von Doping? Beweise gab es nie. Trotzdem verstummten die Zweifel nicht. Nicht einmal nach ihrem frühen Tod, der im Gegenteil die Spekulation noch weiter anheizte. Warum wurde aus einer Ausnahmeathletin einer der umstrittensten Fälle der Sportgeschichte? Und warum werden außergewöhnliche Leistungen irgendwann selbst zum Verdachtsmoment? Der neue Fall bei Tatort Sport auf meinsportpodcast.de.